die Dankbarkeit liegt regelmäßig ganz bei Ihnen, die Sie immer wieder herkommen, und bei der Urania, die es möglich macht, dass Sie kommen können. Alles, was Sie gelehrt haben und vieles, vieles mehr an griechischen Mythen, von Sisyphus, von Ixion, von Perseus und Andromeda, von allem Möglichen, finden Sie in diesem Buch Grenzgänger. Prometheus natürlich auch mit vielen Fußnoten und weiteren Erklärungen, aber ein Spektrum für all die Menschen, die zwischen Zeit und Ewigkeit, Schuld und Unschuld, Bewusstsein und Unbewussten, Himmel und Erde unterwegs sind, stets im Zweifel, wer sie selber sind, Grenzgänger, allemal riskiert und ausgesetzt und doch getragen. Vielleicht ist dies ein Schlusswort für diejenigen, die schon nach Hause gehen möchten oder müssen. Zweierlei. Herr Bleier erlaubt mir hinzuweisen darauf, dass wir am 11. April hier in der Urania uns wiedersehen könnten und hätten dann ein Thema. Hätten dann ein Thema, das da lautet Geld, Gesellschaft und Gewalt oder Kapitalismus und Christentum. Und schon am 13. Dezember, aber das ist zu weit vorgegriffen, das Gedicht, mit dem ich Sie, diejenigen, die nach Hause müssen, schon entlassen möchte, stammt von Rilke und umfasst, wovon die Rede war, auf lyrische Weise. Ein Herbstgedicht auf unser Leben. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als wüchsen in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den dunklen Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Die Hand hier fällt, und schau die andere an. Es ist in allen, und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Dankeschön. Wir machen am besten 2 Minuten, nein, sagen wir aus Gnadengründen, 3 Minuten Pause, in denen gehen kann, wer möchte oder muss, zum Beispiel auch um zu sehen, wie in den Nachrichten sehr vieles anders ist, als wir es heute Abend hätten als wünschbar schildern mögen. Diejenigen, die noch hier bleiben möchten zur Aussprache, können das gerne, etwa rund eine halbe Stunde noch, 9 Uhr haben wir jetzt bis 9:30 Uhr. Bücher könnten signiert werden im Anschluss an den Büchertisch. Darauf ist hinzuweisen auf 4 Bände von Märcheninterpretationen, die Sie hier in der Urania irgendwann im Verlauf von mehr als 25 Jahren bestimmt schon mal gehört haben. Aber zusammengefasst in 4 Bänden. Ich glaube, wir sind ungefähr so weit, dass wir uns sammeln könnten, die Fragen zu stellen, die Sie äußern möchten. Bei den Beleuchtungsverhältnissen, die ruhig so bleiben sollten, kann ich nicht genau sehen, wer was sagen möchte. Warten Sie also nicht wie in der Schule darauf, dass Sie drankommen, sondern reden Sie laut. Und was ich zu verstehen meine, gebe ich über Lautsprecher denn auch wieder. Wir sammeln und können dann ein bisschen die Zeit kalkulieren und auch die Fragen etwas systematisieren. Also nicht gleich auf Frage eine Antwort, sondern Fragen sammeln und dann zusammenhängend. Klar ist, dass es keine falschen Fragen gibt, aber Antworten immer nur mit beschränkter Haftung. Ja. Das ist eine Frage, die in der politischen Korrektheit immer wieder genauso gestellt wird. Hitler hat einen Krieg angefangen, dann wurde Krieg geführt und hinterher war es besser als vorher oder ohne Krieg. Also kann Krieg was Gutes sein. Und Massenbombardement mit 500.000 Toten im deutschen Reichsgebiet nötig sein. Und also muss man Krieg führen, wenn man das Gute will, sonst ist man unverantwortlich. Nach dieser Logik denkt man. Und was ist da zu sagen? Ich glaube eine Menge, aber nachher. Wir sammeln erst einmal. Eine sehr schöne Frage an das Wesen des Mythos. Sind diese Erzählungen bei den alten Griechen oder Ägyptern oder sonst wo, formen unser Dasein so zu deuten, dass es im Spiegel der Ewigkeit die Zeit durchleuchtet? So gebe ich es jetzt mal wieder. Und was überhaupt verstehen wir dann unter Mythos? Und welche Bedeutung hat er für uns Heutige? Sehr schön. Paradoxerweise hängen beide Fragen sogar zusammen, jedenfalls in meiner Antwort nachher. Machen wir mal weiter. Ja. Was ist es mit den Gesetzen? Und wenn ich sage, Jesus hat die Gesetzlichkeit auflockern wollen oder überhaupt reformieren wollen, zugunsten einer tieferen Art des Verstehens, müsste ich das ein Stück vertiefen. Jesus war ein Jude und ist im jüdischen Gesetz groß geworden. Keine Frage. Aber dann haben wir Gesetze vor uns, die ein entsprechendes Alter haben, mindestens 2500 Jahre her, und müssen interpretiert werden. Aber wie? Ein sehr schönes und wichtiges Problem. Hm. Ich habe ja deutlich gemacht, dass das Problem Jesu in jeder Religion, die institutionalisiert ist, zu allen Zeiten, wo religiöse Traditionen vorliegen, wo Verfestigungen eintreten, indem man glaubt, Gott zu besitzen, diese Konflikte erzeugen. Das geht allen so. Und beispielgebend ist das Volk der Juden und die Geschichte Jesu dafür. Ich muss die Brücken gleich nochmal schlagen. Denn natürlich hat der Islam seine Probleme damit, haben die Hindus ihre Probleme damit, alle Religionen haben diese Probleme. Umso beispielgebender sind die beiden Vorlagen, Prometheus und der Christus. Muss ich erläutern, Sie haben völlig recht. Gibt es nochmal über Lautsprecher wieder. Altes und Neues Testament, soll man das voneinander trennen? Ist das eine Einheit? Sie ahnen nicht, wie alt diese Frage ist. Mindestens im 2. Jahrhundert nach Christus war dies schon ein Problem. Und endlich müsste es mal gelöst werden. Ja. Das eine ist, Sie haben völlig recht, ich habe das Motiv von dem Adler, der kommt, um die Leber des Prometheus, die immer wieder nachwächst, zu fressen. Im Vortrag nicht erwähnt. Es spielt keine Rolle und ich trage das gerne nach. Es ist ein Stück psychosomatischer Konkretion der Art, wie Prometheus am Kaukasus leidet. Und das andere, was war mit den Überlieferungen einer Frau, die vor Eva existierte? Lilith hieß die und was hat die für eine Rolle gespielt, kann man spekulieren, steht zwar nicht in der Bibel, aber im außerkanonischen Judentum geht davon die Sage, eine sehr späte, fantastische Sage. Sie zitieren Campbell und er hat natürlich eine Reihe von Materialien zur Verfügung. Mythen sollen Jünglinge, also junge Männer, vorbereiten darauf, dass sie Krieger sein müssen. Das muss man nur so hören und man kriegt das grusam. Also dürfen Sie sich jetzt mal darauf vorbereiten, dass ich dem tüchtig widersprechen werde, obwohl es Campbell gesagt hat. Ja, klar. Können Heroen nur stark und groß, also heroisch sein, indem sie Krieger werden? Prometheus hat keine Menschen umgebracht und war trotzdem groß, nur mal so gesagt. Man kann also ein großer Hero sein, ohne Krieger zu werden, indem alle Leidenschaft innerlich ist und auch Standfestigkeit, nur nicht auf Kosten anderer, sondern um den Preis des eigenen eingegangenen Risikos und Leids. Ich greife aber der Antwort nicht vor, wir machen das nachher. Ja. Ich habe es nur bruchstückhaft verstanden, da ging es um Arroganz und dass man mit manchen Leuten gar nicht reden kann und was macht man dann? Ich sehe Sie nicken, dann ist es doch richtig übergekommen. Sollten wir mal versuchen, Antworten zu finden? Das Licht erlaubt mir keine weiteren Fragen, doch. Ich bin sehr froh, dass Sie die Frage noch gestellt haben, denn damit, warum das stimmt jetzt mit dem Mikrofon nicht mehr wie vorher? Doch, okay. Ich bin sehr froh, dass Sie diese Frage noch gestellt haben, denn wir haben jetzt einen systematisch guten Ausgangspunkt für alle weiteren Fragen, die im Raum stehen. Und ich probiere es jetzt mal. Mit Recht sagen Sie, die Mythen sind eine Form zu sprechen, so dass Religion im Spiegelbild der Ewigkeit das Zeitliche abbildet. Das ist vollkommen wahr. Wir müssen, wenn überhaupt von Religion die Rede ist, in Bildern reden. Und sie bestehen darin, dass wir das Unendliche mit endlichen Wahrnehmungen verknüpfen. Wir reden also davon, dass Gott handelt inmitten dieser Welt und immer ist das menschenförmig. Der Anthropomorphismus gehört zu jeder mythischen Darstellung. Anders können wir aber von Außerweltlichem, Übersinnlichem, Außerzeitlichem überhaupt uns keinen Begriff machen. Wir brauchen eine symbolische Vergegenständlichung, damit wir eine Sprache haben, um das im Grunde gar nicht sprachfähige Geheimnis des Göttlichen zu bezeichnen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber die erste Stufe der Bewusstwerdung des menschlichen Geistes überhaupt. Man kann rein historisch sagen, der Mythos ist der Quellgrund aller Philosophie. Oder was wir Philosophie nennen, die spätere rationalisierte Form von Evidenzen, die im Mythos bereits erschienen sind. Genauer noch, die Bilder, mit denen wir das Göttliche malen, liegen in uns selber, sind dem, was wir Menschen nennen, überall auf Erden gleich. Historisch können wir zeigen, dass zumindest etwa vor 40.000, 35.000 Jahren der Homo sapiens, eingewandert aus Afrika, denken wir, die Form des Menschseins begründet hat, die heute allen noch lebenden Menschen eigen ist. Alle heute lebenden Menschenformen, alle Rassen, gehen zurück auf diesen Pool. Und in ihnen, in ihren Herzen, leben dieselben Bilder, die gleichen Evidenzen, die nämlichen Fragestellungen, so unterschiedlich die Kulturen sind. Auf dieser Ebene des Unbewussten wird eine Sprache geredet, die alle Menschen vereinigt. Die Mythen, die Märchen, die Träume, überall enthalten sie dieselben Schlüsselfiguren. Deswegen brauchten wir eine Religion, die sich verbündet mit diesen Saatfeldern religiöser Evidenzen, die wir im Mythos und in den bildenden Schichten unseres Unbewussten antreffen. Das hat Campbell im Übrigen auch versucht. Es ist aber die Frage jetzt, die Sie stellen, und was macht der Monotheismus mit all dem? Die erste monotheistische Religion ist uns erhalten auf dem Boden der Bibel. Man kann darüber nachdenken, ob um 1400 vor Christus in der Zeit des ägyptischen Pharao Echnaton nicht auch schon bereits eine Form von Ein-Gott-Glaube gefunden wurde, der womöglich sogar die Zündschnur war, an welcher Moses oder die mosaische Religion später sich hat entzünden können. Es ist möglich, so zu denken. Wir müssen aber darauf achten, dass in der Bibel eigentlich nicht im strengen Sinne, wie wir es heute verstehen, bereits Monotheismus vorliegt, sondern wir müssten exakter sprechen von Monolatrie. Das heißt, man verehrt einen Gott unter dem Anspruch der Exklusivität. Das ist der Stammesgott Yahweh. der Abraham berufen hat. Und dieser Typ der Religion ist gemein arabisch. In den alten arabischen Kulturen hat man dieses Vorstellungssystem, dass der Stammesgott derjenige ist, der sich dem Stammvater in einer Offenbarung mitgeteilt hat. Und deshalb ist der ganze Stamm daran gebunden, diese Gottheit zu verehren und keine andere. Das ist der Sinn eines der 10 Gebote, Exodus 20, ihr sollt keine fremden Götter neben mir haben. Das schließt nicht aus, dass es keine fremden Götter gäbe. Es verbietet lediglich, mit denen Kontakt aufzunehmen und sie zu verehren. So ist das noch. Sie können sagen, was wir heute Monotheismus nennen, wird auf dem Boden des Alten Testamentes ungefähr nach dem babylonischen Exil am Ende des 6. vorchristlichen Jahrhunderts geboren. So spät erst. In der Zeit sind die Philosophen in Griechenland ein ganzes Stück weiter. Manche Religionen zeitgleich ein ganzes Stück weiter. Aber im Schatten der biblischen Religion wächst dann auch natürlich das Christentum heran, im 7. Jahrhundert nach Christus der Koran heran, und so haben wir heute 3 monotheistische Religionen. Wie verhalten die sich zum Mythos? Ein Hauptproblem liegt darin, dass der Monotheismus als allererstes polemisch und kämpferisch gegen alle anderen Religionen antritt. Das ist im altorientalischen Kulturraum absolut gewöhnlich. Der Gott Marduk etwa gebietet Krieg seinem assyrischen Volk zur Eroberung der Erde bis hin zum 2. Nilkatarakt, werden die Assyrer sich ausbreiten, zur Ehre des Gottes Assur, oder die Babylonier zur Ehre des Gottes Marduk und der Gott Yahweh zur Ehre seines Volkes Israel. Die Vorstellung ist gemeinsam, aber man kämpft jeweils vom anderen Gott um das Gleiche. Und auf dem Schlachtfeld soll entschieden werden, wer der stärkste Gott ist. Wenn Sie das zur Vorlage haben, wird Ihnen die Begrenztheit dieses ganzen Ansatzes überdeutlich. Wenn der Monotheismus als Kulturschwelle einen Sinn macht, dann müsste dieser Sinn gesucht werden in einer verdichteten Form der Menschlichkeit. Und das kann ich begründen. Wenn Sie sehen, dass im antiken Griechenland, um dabei zu bleiben, ein Gott ist, der über den Krieg gebietet, Ares heißt er, ein Gott, der über die Liebe gebietet, Aphrodite heißt sie. Und die beiden lieben sich außerehelich, denn Aphrodite sollte den Werkzeugmeister Hephaistos lieben, aber der hinkt, durch Arsenvergiftung kann man denken, an der Esse, und den stattlichen Ares hat sie lieber. Daraus hervor aber geht die Göttin Harmonia. Wenn Krieg und Liebe sich vereinigen würden, hätten wir die Synthese des Friedens, könnten wir so dranbleiben. Das menschliche Herz würde zerfallen in all die Götter, die sich personifiziert, in Komplexbildungen unserer eigenen Psyche gegeneinander stellen. Wenn das so ist, begreifen Sie, dass in der Bewusstseinsgeschichte die Wende zum Monotheismus eine absolut neue Stufe des Menschseins bedeutet. Es ist mit Mal zu Ende, dass die Götter auf unserer Seele mit uns Theater spielen. Plötzlich wird erwartet, dass die menschliche Persönlichkeit sich vereinigt und genauso sich synthetisiert, wie im Gegenüber die Sphäre des Göttlichen sich verdichtet in einer einzigen Person. Und das ist jetzt der ganze Monotheismus, ob der Bibel, des Neuen Testamentes, des Korans. Ein Mensch wird zum Menschen, indem er zu einer absoluten Person aufwächst und darin die eigene Freiheit gegenüber Schicksal und Naturgesetz begründet. In persönlicher Verantwortung. Das ist, was Sie am Anfang des Johannesevangeliums lernen und lesen, auch in den Weihnachtstagen jetzt. Grund von allem ist, dass wir als Menschen angeredet wurden und sind. Im Anfang war das Wort, das ist der Beginn des Johannesevangeliums. Wir sind nicht in einem schweigenden Universum Ausgesetzte geworden, sondern von Gott Gemeinte. Das kann nur der Monotheismus in dieser Weise sagen. Und darin hat er seine Gültigkeit. Er verliert diese seine Wahrheit, wenn er die Polemik gegen die Mythen beibehält. Denn dann übersieht er zum einen, dass seine eigene Sprache immer noch an den Mythos gebunden ist. Was erzählt uns alles die Bibel? Lauter Mythen. Zu Weihnachten, lauter Mythen, zu Ostern, lauter Mythen, Himmelfahrt, alles Mythen. Und wer nicht begreift, dass diese Sprache notwendig ist, verleugnet eigentlich die Quellen, aus denen jede Religion stammt, reißt sie aus der Wurzel, die im Unbewussten der menschlichen Seele liegt, und verdirbt damit den Quellgrund des Lebens im religiösen Raum. Wir bräuchten eine Synthese, dazu wäre das Christentum unter anderem hervorragend geeignet. Das Judentum bis heute bleibt an der Verweigerung den Mythen gegenüber, das ist alles heidnisch. In manchen Teilen das Christentum auch. Heidentum ist alles, was nicht in der Bibel steht. Vielleicht aber ist gerade der unglaubliche Synkretismus im Mittelmeerraum in der Zeit, als das Christentum sich bildete, der Anfang einer Synthese, die den Menschen ganz in seinem Personensein und in seinem Unbewussten zusammenfügt. Und die Aufgabe steht uns wirklich bevor. Dann sind die verschiedenen Religionen nicht mehr im Konflikt miteinander, sondern die Religion selber trägt dazu bei, sich wechselseitig in einer gemeinsamen Poesie, im Ringen um eine Menschlichkeit, die sich im Absoluten getragen fühlen kann, ihm gegenüber auch verantwortet, wiederzufinden. Darauf warten wir. Wenn Sie fragen, was ist mit den Gesetzen, was ist es mit dem Islam? Eben dies, wir müssten lernen, alle Religionen symbolisch zu interpretieren. Lesen wir die heiligen Urkunden, wie wir die Sprache eines Dichters lesen, ist es unmöglich, im Namen des Gottesglaubens Krieg zu führen. Man kann nicht mit Shakespeare Krieg führen gegen Dostoevsky oder mit Dostoevsky gegen Dante. Wer das auch nur anfängt, hat überhaupt gar nichts verstanden. Und das ist mit den Religionen ganz genauso. Sie sind die poetische Mitteilung Gottes in unseren eigenen Herzen. Und nur gemeinsam träumend von einer Liebe, die sich in vielen Bildern malt, kämen wir zueinander. Und alle Religionen könnten dann in ihren verschiedenen Quellströmen sich bereichern und ergänzen. Aber es setzt etwas voraus, dass die Christen bis heute sich sehr schwer tun. Sie lesen die Bibel dogmatisch, verobjektivieren die Bilder, historisieren die Bilder, machen Fakten daraus, die beweisbar und rational interpretierbar sein sollen, und dann wird alles starr und im Grunde unwahr. Mythen sind keine historischen Informationen, sie sind Vorlagen zum Nachträumen und Nachgestalten. Die Frage ist nicht, was war vor 2000 Jahren, sondern was war immer und sollte jetzt wahr werden in unserem Leben. So einfach könnte es sein. Das betrifft auch die Gesetze, die im Alten... Das betrifft auch die Gesetze, die im Alten Testament oder im Koran oder im Neuen Testament stehen. Da sind viele Gesetze, die wir aus der römischen Stoa übernommen und dann ins Neue Testament eingefügt haben. Die Frage, sollten wir Neues und Altes Testament trennen? Was ist es mit dem jüdischen Gesetz und so weiter? Lässt sich so beantworten. Marcion, um 200 nach Christus, hat einmal gemeint, wer die Welt betrachtet und hat die Botschaft Jesu vernommen, von einer Güte im Hintergrund des menschlichen Lebens, kann nicht glauben, dass der Gott, der Vater Jesu Christi, diese Welt geschaffen hätte. Das war für Marcion ein ganz großes Problem. Und dann hat er gemeint, der Gott, der zu dieser Welt passt, muss der Gott des Alten Testamentes sein. Eine immer zornige, strafende Vulkangottheit, das hat ungefähr das Format, das wir in der Welt finden. Das war im Vortrag der Gott Zeus ungefähr. Und der Protest dagegen prometheisch nötig. Marcion hatte recht, obwohl er von den Christen nie wirklich verstanden wurde, den christlichen Theologen muss ich sagen. Die Wahrheit wäre zu sagen, dass Jesus etwas entdeckt hat, als Jude, im Gespräch mit der Religion, die ihm selbstverständlich war. Ganz unabhängig von allen Griechen, allen Mythen, allen Römern, was sie immer wollen. Ganz eng begrenzt in 20 Kilometer Radius rund um Nazareth, in Galiläa. In einer Sprache, die als Dialekt nur da geredet wird. Sagen wir Münchner Dialekt, 20 Kilometer im Umkreis von München. Das ist der Aktionsradius Jesu. Konzentriert da hat er etwas erlebt, das jeden Menschen angeht, der sich fragt, wie er leben sollte. Die Entdeckung des Neuen Testamentes muss sich nicht trennen vom Alten Testament, aber sie ist völlig anders akzentuiert. Wenn Sie ausgehen von einer Gesetzesreligion, wie das Judentum es ist, wie der Islam es ist, ist die Frage, wie muss ich richtig leben? Und dann gibt es eine Reihe von Gesetzen, die uns sagen, wie wir richtig leben sollen. Alles ist jetzt nur noch ein Problem, dass wir auch tun, was uns gesagt wird. Da müssen wir gehorchen, uns disziplinieren, kontrollieren und entsprechend regulieren. Wer das nicht tut, sündigt, und zwar gegen Gottes Gesetze oder von mir aus auch aufs ihn sich berufend das staatliche Gesetz. Das Problem Jesu ist, dass damit keinem Menschen wirklich gedient ist. Sie sehen Kinder aufwachsen unter Umständen, die immer wieder nur gesagt bekommen, was sie machen sollen. Jetzt setz dich hin. Jetzt schmier hier nicht so rum. Jetzt ess endlich dein Mittagessen. Jetzt mach die Schularbeiten. Streng dich an. Hör auf, hier rumzuschrähen. Mit Gebot, mit Satzung, auch mit Strafandrohung. Können Sie einen Menschen bis zum Irrsinn treiben? Sie haben am Ende vielleicht einen Maschinenmenschen ohne jedwedes Gefühl. Die Psychologie würde jetzt reden von Zwangscharakteren, die alle Gewalt von außen in starren Gesetzen verinnerlicht haben. Für Menschen genügt nicht die Auskunft, du musst dies tun und du darfst das nicht tun. Ganz entscheidend für jede Mutter, die ein Kind großzieht, für jeden Lehrer, der die Schüler liebt, ist das Wissen, dass ein Mensch als allererstes benötigt, ein Gefühl, eine Zuversicht, ein Glauben, gemeint zu sein, auch wenn er fehlbar ist, auch wenn er etwas falsch gemacht hat, weil er ein Mensch ist, weil er eine Person ist. Wenn Sie das Weihnachtsbild ein bisschen vorweginterpretiert haben wollen, schauen Sie sich an in Nordfriesland, im Museum oder sonst in jedem Bilderbogen, die Darstellung der Weihnacht von Emil Nolde. Da sehen Sie eine Frau, die in den blau-dunklen Nachthimmel hinein ihr Kind hält. Eine weißgewandete, glückliche Frau. Und Nolde will im Grunde mit dem Bild sagen, im Hintergrund noch Josef, ein Mensch, der als Frucht der Liebe zur Welt kommt, ist ein Geschenk, das niemand sich ausdenken kann. Und die Freude, dass es existiert, ist absolut viel grundlegender als die Frage, was dieses Kind können wird, leisten wird, machen wird, sein wird. Es wird geliebt, weil es ist. Es kann überhaupt noch nichts. Aber es wird geliebt für seine Existenz. Jede Mutter wird so fühlen. Oder sie müsste sehr durch andere Prozesse in Verwirrung geraten sein. Und diese Basis einer Liebe, die uns meint, weil wir sind, ist der ganze Hintergrund des Neuen Testamentes, bezogen jetzt auf Gott. Eine Mutter kann mit ihren Nerven am Rande sein, mit ihrer Zeit nicht klarkommen, selber Belastungen haben. Sie kann nur ein bisschen widerspiegeln im Sinn des Mythos, was im Jenseits absolut geglaubt wird, damit wir es finden können im Diesseits. Diesen Hintergrund einer unbedingten Liebe nennt Jesus väterlich, von mir aus mütterlich. Und es ist das Wissen, dass alle Gesetze erfüllbar werden, überhaupt erst, wenn dieser Hintergrund zurückgewonnen wird. Die Menschen leben in Angst. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Das Christentum wird hier sprechen von der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, von Erbsünde, von lauter Begriffen, die vielleicht nicht leicht zu verstehen sind. Wenn Sie aber sagen, solange Menschen in Angst sind, können sie nichts richtig machen, haben Sie alles verstanden. Und wie man die Angst überwindet und die Menschen mit sich zusammenwachsen lässt, ist die ganze Aufgabe. Das kann Erlösung heißen, Psychotherapie praktisch sein. Jede menschliche Begegnung versucht ein Stück davon zurückzugewinnen. Muss man deshalb Krieger sein? Ich glaube überhaupt nicht, obwohl die Griechen, das stimmt natürlich, für kriegerische Ideale außerordentlich ansprechend waren. Achill war natürlich einer ihrer ganz Großen. Ich muss, damit mal Campbell ein Stückchen Widerspruch erfährt und nicht einfach nachgebetet wird, an Euripides erinnern, das ist der dritte große Tragödiendichter im 5. vorchristlichen Jahrhundert in Griechenland. Euripides lebt in der Zeit des Peloponnesischen Kriegs. Athen ist in Todfeindschaft mit Sparta. Perikles hat diese Politik eingeleitet. Und Euripides will nicht länger, dass man ein Heldenideal der Leute vor Troja, dieser Massenschlechter, weiter glaubt und aktualisiert, nur um weiter Krieg zu führen. Achill ist groß, denn er hat Hektor getötet. Odysseus ist groß, denn er hat Sklaven mitgenommen. Agamemnon, obwohl seine Frau ihn ermordet hat, groß, denn er hat Astyanax, den Königssohn, an den Mauern von Troja zerschmettert. Polyxena wurde geschächtet über dem Grab des Achill. Großartige Geschichten. Euripides erzählt genau dies, die Heldenmythen des antiken Griechenland, aus der Perspektive der Geschundenen, der Leidenden, der Kinder, der Frauen, der Vergewaltigten, der Versklavten, um zu sagen, das, woran ihr glaubt, war nie menschlich, hat keinerlei Größe, ist das Verabscheuenswürdige, das Verachtenswerte. Wir müssen aufhören, Kriege zu führen, sonst hören wir auf, Menschen zu sein. Das ist Euripides, die Troerinnen. Wir müssen den Krieg nur aus der anderen Perspektive betrachten. Franz Werfel konnte 1915 mitten in den Desaster des sogenannten Ersten Weltkriegs genau das in Deutsch auf die Bühne bringen. Jean-Paul Sartre 1960, der sagt am Ende des Dramas Poseidon, ihr werdet alle verrecken, ihr Idioten. Das ist die Warnung vor dem Atomkrieg. Es hört ja nicht auf. Schnell bin ich deshalb bei der Frage, was ist denn mit dem richtigen Krieg gegen Adolf Hitler? Es ist schon deshalb alles falsch, weil wir nie mehr irgendeinen Krieg führen ohne gegen Adolf Hitler. Ho Chi Minh in Vietnam, der Kommunismus, Hitler. In Irak, Saddam, Hitler. In Serbien, Milosevic, Hitler. In Libyen, Gaddafi, Hitler. Immer bekämpfen wir das absolut Böse, Hitler. Und es geht nur mit Krieg. Selbst wenn wir zugeben würden, dass ein Krieg gegen Hitler-Deutschland nötig gewesen wäre, alles hypothetisch, sollten wir uns immer noch fragen, wie ein ganzes Volk, ein Kulturvolk wie die Deutschen, in einen solchen Irrsinnzustand hat kommen können, wie er in der Hitlerherrschaft realisiert war. Und die Frage wird ganz simpel nicht erörtert. Ich behaupte, dass man 1918 am Ende des großen Kriegs, den wir den ersten nennen, hätte lernen müssen, was man verweigert hat zu lernen. Es hatte nach 1918 auf französischer Seite die Revanche zu siegen für 1871. Da waren die Preußen nach Paris gekommen und Deutschland wurde ein Kaiserreich im Erbe Karls des Großen. Die Franzosen haben uns das nicht vergeben und 1918 wurden Reparationskosten gestellt, an denen wir heute noch zu zahlen hätten. Es konnte damals in Versailles einer der Verhandlungsträger sagen, gegenüber diesem Deutschland-Erniedrigungsprogramm, mehr als ein starkes Deutschland fürchte ich ein schwaches Deutschland. Jedem Rattenfänger werden sie hinterherlaufen. Genau so kam es. Die einen wollten den Krieg nicht verloren haben, die Dolchstoßlegende bildete sich, die anderen mussten ihn gewonnen haben und keiner konnte sagen, nach etwa 17 Millionen Toten, hat keiner gewonnen, wir haben alle verloren. Wie war es möglich, planquadratweise Menschen niederzuwalten? In den Feuerstürmen, auf den Schlachtfeldern, der sogenannten Materialschlacht, mit der ganzen Tötungsindustrie über Menschen herzugehen. Schwere Artillerie, MGs, Giftgas, Flammenwerfer, Panzerketten, alles, was zur Verfügung stand. 17 Millionen Tote, die allermeisten davon in den Lazaretten später, unter furchtbar verändernden Bedingungen. Keiner konnte sagen, wir sind am Ende. Das darf nie mehr sein. Stattdessen ging es so weiter und Adolf Hitler wurde möglich, indem er sagte, die haben aufgehört 5 Minuten vor 12. Ich 5 Minuten nach 12. Aus allem, was schon furchtbar war, musste man das noch Furchtbarere lernen, damit man endlich siegen könnte. Flugzeuge jetzt im Bomberpulk. 1000 Bomber über Hamburg. Panzer zum Durchstoß gegen die gegnerische Front. Das alles machten die Nazis. Sie zogen die übelste Lehre aus den Verbrechen des Ersten Weltkriegs, ohne zu begreifen, dass dies ein Verbrechen war, weil alle feierten ihren Heroenkult, bereiteten die Jünglinge zum Kriegersein vor. Diesen Wahn müssten wir bekämpfen, um Hitler loszuwerden, aber nicht die Logik endloser Kriege verewigen. Eigentlich ist dies Bündel von Fragen, damit, so gut ich es sehe, abgeschlossen. Und wir müssten es dahin zusammenführen, dass was zu lernen wäre, am besten steht, vielleicht wird das ein Schlusswort jetzt, im 31. Kapitel des Buches Jeremia. Ich spreche mal ein bisschen neutestamentlich oder christlich. Man fragt, oder Jesus selber fragt mal, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und in Matthäus 16 antworten sie unter anderem für Jeremia, wie wenn er in dir leben würde. Das ist eine gute Antwort, denn wir sprechen vom Neuen Testament und das ist genau das Wort, das sie im 31. Kapitel bei Jeremia finden. Und es ist so urjüdisch, dass man nur denken kann, genau das ist das Programm, das Jesus aufgenommen hat. Im 6. Jahrhundert vor Christus sieht Jeremia, dass König Nebukadnezar im Jahre 587, um genau zu sein, Jerusalem vernichtet, den Tempel verbrennt, die Oberschicht deportiert. Und es ist nach der Art des Gottesbildes, die ich vorhin skizziert habe, mit der judäischen Religion am Ende. Scheinbar ist der Gott Marduk, der Babylonier, stärker als der Gott Jahwe, der Israeliten. Bis dahin hat man gesagt, Gott straft sein Volk, wenn es sündigt, und dann wird Israel in die Hand der Feinde gegeben. Jetzt zeigt sich, die ganze Logik ist am Ende. Jeremia schließt daraus, die ganze Strafe und die entsprechende göttliche Pädagogik im Umgang mit seinem Volk und den Menschen überhaupt hat eine Grenze erreicht, mit der es nicht weitergeht. Es ist wirklich so, Gott ist am Ende, indem sein eigenes Volk vernichtet ist. Es existiert nicht mehr als Nationalgebilde. Und die Bilder sind entsprechend, es ist, wie wenn ein Vater wäre, der, um seinen Sohn zu bessern, ihn derart verhauen hätte, dass kein Quadratzentimeter Haut mehr ohne Striemen ist. Es geht nicht weiter. Wenn es weitergehen soll, muss sich das Gottesbild völlig neu malen. Bisher war es so, Moses hatte Gesetze, die in Stein gemeißelt waren und dann vom Sinai herab den Menschen gepredigt wurden. Wir würden heute sagen, das ist alles external, autoritär vermittelt, muss gepredigt werden. Da steht jemand und sagt, so hast du zu tun. Immer in der Gewissheit, dass das eigene Ich das gar nicht wissen könnte. Drum wird es ihm beigebracht, zur Not mit Gewalt. Jeremia meint, genau daran liegt es, dass die ganze Vorstellung von Gott scheitern muss. Es muss einen Neuanfang geben. Und das meint Jeremia mit dem Bild eines neuen Bundes. Es wird alles, was Gott zu sagen hat, an Verbindlichkeiten, in das Herz des Menschen geschrieben, nicht mehr auf Steintafeln, sondern innerlich. Und das, was gesagt wird, braucht jeder Mensch, um zu leben. Ich werde vergeben, spricht Gott. Es ist das Einzige, was jeder braucht in jeder Lebenssituation angesichts jedweder möglichen Schuld. Es gibt eine Hand, die sich ausstreckt zur Vergebung statt zum Draufschlagen. Das ist das wirklich Neue. Eine unbedingte Vergebung, die lehrt, dass die Menschen überhaupt eine Güte erfahren, die ihnen ermöglicht, gut zu werden. Das ist der neue Bund. Und er ist so innerlich, dass niemand mehr von außen her kommt, um zu sagen, ich lehre dich Gott. Aus der Hand des spielenden Kindes im Hof kann man lernen über Gott. Aus der Stimme der Magd in der Küche kann man vernehmen von Gott. So Jeremia, ein neuer, ganz und gar innerlicher Bund. Ich bin überzeugt, genau den wollte Jesus leben und hat davor, selbst unter Todesdrohung, keinerlei Abstriche zugelassen. Jeremia wurde bekämpft von den Priestern damals, wurde in den Brunnen geworfen, sollte im Schlamm verrotten, Jesus wurde wirklich getötet. Im Übrigen, was aus Jeremia wurde, wissen wir überhaupt nicht. Aber beide wussten, dass egal was Menschen machen, das Leben eines jeden Menschen in den Händen Gottes bleibt. Und dies Vertrauen ist es, das uns trägt und stärkt. Ob wir Erfolg haben, was dabei herumkommt, ist nicht die Frage an unser Leben. Aber gerade zu stehen für das bisschen Wahrheit, das wir mit den Fingerspitzen vorsichtig zu ertasten versuchen, ist das Einzige, was wirklich zählt und als Maßstab für uns bleibt. Deswegen Prometheus, griechisch, Jesus, christlich und wir selber in der Nachfolge. Dankeschön.